Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Sie hören die Profis, das RBB Radio 1 Wissenschaftsmagazin am Samstagvormittag. Schön, dass Sie dabei sind. Sie haben schon gehört, wahrscheinlich, wir machen eine Verlängerung heute. Die lange Nacht der Wissenschaften, 19 bis 23 Uhr. Und ich habe mir sagen lassen, aus gut informierten Kreisen, das Wetter heute Abend soll sehr viel besser sein als heute Morgen. Also, bleiben Sie dabei. Und heute Morgen, ich kann Ihnen nur zwei Schlagzeilen schon mal vorlesen aus dieser Sendung, Themen, die wir haben. Erstens, Gleichberechtigung sorgt bei Männern für mehr Fleischkonsum. Aha. Zweitens, menschgemachter Klimawandel sorgt für mehr Erdbeben. Beides wollen wir aufklären hier in dieser Sendung. Und am Ende gibt es dann natürlich nochmal einen Hinweis auf die lange Nacht der Wissenschaften. Bei uns dann eine Forscherin, die dort einen Vortrag hält zum Thema Hate Speech und uns auch aufklärt darüber, warum gibt es Wissenschaftsfeindlichkeit, also Menschen, die die Wissenschaft generell ablehnen und ihr Vorwürfe machen und sogar Wissenschaftler persönlich angreifen. Warum gibt es das? Alles Themen in dieser Sendung. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Für alle, die zum ersten Mal hier sind, hallo, willkommen. Das Scannerspiel ist ein Quizspiel. Wir haben dort Meldungen vorbereitet aus der Welt der Wissenschaft, Wissenschaftsmeldungen. Manche sind unglaublich, aber wahr. Andere haben wir ein bisschen verfälscht. Und Sie müssen rausfinden, wo wollen wir Sie da aufs Glatteis führen. Nach der dritten Meldung gibt es, wenn Sie sagen, die ist richtig oder falsch und das richtig haben, gibt es nach der dritten Meldung einen Buchpreis. Und das ist heute, erschienen im S. Fischer Verlag, Das hässliche Universum, warum unsere Suche nach Schönheit die Physik in die Sackgasse führt. Sabine Hossenfelder hat das geschrieben und sie sagt, dass bislang die Physik sich verrannt habe mit ihrem Festhalten am Primat der Schönheit. Also alles muss irgendwie funktionieren und gut aussehen. Mittlerweile glauben Physiker, das kann nicht alles sein. Wenn Sie das interessiert, dann bewerben Sie sich jetzt erstmal als Kandidat, Kandidatin im Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel.
Harald.
Ja.
Von wo aus rufst du an?
Na, Altlandsberg.
Altlandsberg. Warte, ja. Das ist Märkisch Oderland, ne?
Genau.
Haben wir noch nicht so oft gehabt hier. Lebt es sich schön da? Bist du da zufrieden?
Super. Naja, ich bin ein bisschen außerhalb von Altlandsberg.
Also richtig auf dem Land.
Genau.
Mit
im Wald.
Im Wald tatsächlich.
Ja.
Aha. Ist da noch was frei?
Ja. Können wir drüber reden nach der Sendung.
Also deine Frau hat gerade ja gesagt. Ich habe es genau gehört. Alles klar.
Moin.
Moin, moin. So, dann fangen wir mal an. Hier ist ein Naturthema. Da habe ich auch gleich eine schöne Geschichte zu erzählen. Frage Nummer 1.
Krähen können nicht zählen. Kra, kra, kra. Waren das jetzt drei oder schon vier Rufe? Rabenkrähen gehören zu den Singvögeln und gelten als sehr intelligent. Sie können Werkzeug nutzen, um eine Aufgabe zu lösen und sich selbst im Spiegel erkennen. Aber eine Sache können sie nicht, nämlich zählen. Herausgefunden haben das Forschende von der Universität Tübingen. Sie wollten den Krähen beibringen, ein bis vier Rufe abzugeben, wenn sie ein bestimmtes Bild sehen. Doch das funktionierte nicht. Die Vögel verstanden zwar, dass sie einen Laut geben sollten, aber krähten dann in unbestimmter Zahl fröhlich vor sich hin. Heißt, Krähen können ihre eigenen Rufe nicht zählen.
Stille im Wald.
Doch, können sie doch.
Können Sie doch, soll ich jetzt das so als Antwort hier eintragen?
Ja, ich hoffe, ich fliege nicht gleich raus, war schön mit dir, aber...
nee, können Sie doch. Ja, natürlich. Rabenkrähen. Also bei uns hier im Osten sind es ja die Nebelkrähen, also diese, die diesen hübschen Stresemann anhaben in schwarz-grau. Ne?
Raben, ja, die sind aber auch hier, wenn kein Nebel ist. Also,
ja, mag nicht jeder. Ich kriege immer, wenn ich sage, dass ich Krähen gern mag, kriege ich immer böse Post von Leuten, die dann behaupten, sie würden irgendwie Nester plündern und seien ganz böse Vögel. Meine sind ganz...
Nee, das ist nicht richtig.
Ist nicht richtig, ne? Würde ich auch sagen.
Nein.
Also Rabenkrähen beherrschen ihre Stimme sehr gut und können ganz genau kontrollieren, ob und wann sie einen Ruf abgeben wollen. In der Studie wurden den Vögeln verschiedene Reize, also Bilder und Töne präsentiert und die Krähen konnten die gewünschte Anzahl zwischen einem und vier Rufen, also auf jeden Fall hat das funktioniert, bevor ich es jetzt zu kompliziert mache. Harald, ich habe gestern bei uns im Garten eine noch nicht flügge Jungkrähe gefunden. Wüsstest du, was man damit macht?
Ja, wieder zurücksetzen.
Ins Nest?
Habe ich auch gemacht. Das passiert ja manchmal.
Ja, aber kletter mal in so eine 8 Meter hohe Kastanie oben rauf und versuche.
Nee, dann setze einfach auf den untersten Ast vom Baum. Die Eltern kümmern sich dann schon.
Genau, das ist tatsächlich so. Die Eltern kümmern sich schon. Ich habe dann auch beim NABU extra angerufen. Und da hieß es also, auch Jungkrähen, die noch nicht flügge sind, die laufen dann manchmal ein bisschen orientierungslos durch die Gärten rum. Genau. Und sehen sie aus, als seien sie verloren und müsste man ihnen unbedingt helfen. Aber der NABU sagt, nee, einfach beobachten, wenn die Eltern dieses Tier weiter füttern und wenn das nicht verletzt aussieht, also nicht einen lahmen Flügel hat oder irgendwie ein gebrochenes Bein, dann sollte man der Natur ihren Lauf lassen. Harald,
genau.
Das wusste ich noch nicht, habe das jetzt gelernt. Hier kommt Frage Nummer 2.
Der Erdkern dreht sich aktuell immer langsamer. Ungefähr 24 Stunden braucht die Erde, um sich einmal um ihre eigene Achse zu drehen. Dabei sind nicht alle Teile der Erde gleich schnell. Der feste Erdkern dreht sich etwas schneller als der Rest. Zumindest war das bis jetzt so. Denn seit ungefähr 15 Jahren wird der Kern unseres Planeten immer langsamer und hängt jetzt sogar der Erdrotation von Erdmantel und Erdkruste hinterher. Das haben seismische Messungen von Forschenden aus Peking ergeben. Warum sich die Drehung im Erdinneren ändert, weiß das Team noch nicht. Aber die Daten zeigen eindeutig, der feste Erdkern dreht sich aktuell langsamer als der Rest der Erde.
Das ist richtig.
Das kam auch wieder sehr schnell. Hast du das irgendwo gelesen oder wo kam das jetzt her? Ja, tatsächlich. Lesen bildet, ne? Aber Radio hören bildet noch mehr. Denn du hast wieder mal recht. Ja, die Studie ist der bisher eindeutigste Beleg für eine Veränderung der Rotationsgeschwindigkeit. Die Forscher haben nämlich seismische Wellenmuster analysiert und einen Wendepunkt entdeckt um das Jahr 2010 herum. Bis dahin drehte sich der feste innere Erdkern schneller als der Rest der Erde. Seit 2010 wurde er immer langsamer und zum ersten Mal seit 40 Jahren tatsächlich jetzt langsamer als der Rest der Erde. Warum, weiß man noch nicht. Wir hoffen, dass es...
Ja, hat aber auch Auswirkungen auf die Zeit. Allerdings merken wir das nicht, das ist minimal.
Das ist minimal. Ja, Harald, toi 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 für Frage Nummer 3, die kommt hier.
Danke.
Termitenhügel werden bis zu 34.000 Jahre alt. Es sind die Megametropolen des Tierreichs, Termitenhügel. In einem Bau können mehrere Millionen Termiten leben. Und das über unzählige Generationen hinweg. Denn die Bauten sind teilweise älter als jede von Menschen heute noch bewohnte Stadt. Das hat ein Forschungsteam der Stellenbosch University herausgefunden. Sie haben Termitenhügel in Südafrika untersucht und das Alter des Kohlenstoffs in den Hügeln bestimmt. Das Ergebnis? Einige der heute noch bewohnten Bauten sind 34.000 Jahre alt. Damit sind die afrikanischen Termitenhügel ungefähr so alt wie die ersten Höhlenmalereien in Europa.
Also das mit den 34.000 irritiert mich jetzt ein bisschen.
Ja, da muss ich nicht irritieren, glaube ich, die Zahl. Ob da nun 34.000 steht oder 40.000. Man hört so wenig bei euch. Also ihr habt ein ganz ruhiges Haus tatsächlich. Ne? Es gibt da nun wirklich gar keine Geräusche. Das ist sehr interessant.
Das ist das Schöne, wenn man im Wald wohnt, da hast du nur Ökolärm, wenn die ganzen Vögel quietschen.
Ökolärm, das merke ich mir, das ist schön, ja.
Okay. Mhm. Also 34.000, ich glaube, die werden nur 4.000 vielleicht, aber nicht 34. 34.000 werden sie nicht.
Mhm. Was sagt denn deine Frau?
34.000 ist ein bisschen...
Ist zu viel.
Zu viel. Ist das auch euer Bauchgefühl?
Ja.
Halt.
Das Bauchgefühl kann man auch mal trügen, denn das ist leider falsch. Ja, also ist natürlich eine dieser, das ist genau eine von diesen Meldungen, unglaublich, aber wahr. Zum Vergleich, der Neandertaler ist nur kurz vorher, also vor 40.000 Jahren, ausgestorben. Durch ihr hohes Alter sind diese Termitenhügel ein Fenster in die Vergangenheit. Die Forscher können nämlich da anhand von Kalzit- und Gipsablagerungen so einiges erkennen. Zum Beispiel sehen, dass die heutige wüstenhafte Region zu Beginn der Termitenhügel-Bauphase deutlich feuchter war. Mensch, Also ist unsere Schuld. Ja, aber trotzdem hatten wir doch irgendwie ein ganz schöne Zeit miteinander. Ne?
Wollte ich auch gerade sagen, war schön mit dir, genau.
Fand ich auch. Also, lange nach der Wissenschaften seid ihr dabei am Radio, zumindest ab 19 Uhr?
Oder heute Abend?
Ja, oder habt ihr was anderes vor?
Fußball?
Fußball Ach. Und Enkelkinder.
Ah, okay, gut. Dann seid ihr entschuldigt.
Hm? Ja.
Danke fürs Mitmachen, ihr beiden.
Danke auch.
Tschüss, tschüss. So, dann haben wir hier eine Abräumerin und das ist, sie weiß es noch nicht, das ist Ute aus Kreuzberg. Ute, bist du?
Hallo.
Ja, das hat mir schon die Kollegin gesagt, dass du aus Kreuzberg anrufst, ist so richtig,
ja.
Ne?
Ja, stimmt. Ja.
Alles klar. Ute, du hast gewonnen bisher, ohne irgendwie was dafür getan zu haben, aber so sind nun mal die bösen Regeln hier. Wer in der Leitung bleibt und die dritte Frage wird versemmelt, kriegt dann das Buch. Das ist in diesem Fall Das hässliche Universum, warum unsere Suche nach Schönheit die Physik in die Sackgasse führt, von Sabine Hossenfelder, S. Fischer Verlag, 368 Seiten. Wissen pur. Aber ich mache dir jetzt noch dieses Angebot, Ute.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
Ich gucke mal auf die letzte Frage und denke, ja, das ist nicht ganz ohne, Ute. Aber trotzdem, du hast natürlich die Wahl. Du kannst jetzt sagen, ich nehme das Buch und höre auf zu spielen. Oder du setzt das Buch aufs Spiel. Dann hast du bei der richtigen Antwort am Ende Buch und Abo oder beides verloren bei der falschen Antwort.
Ach, ich habe angerufen, um zu spielen. Also machen wir mal.
Frage Nummer 4.
Gemischte Gefühle sind wirklich gemischt. Zweifel, Langeweile oder Scham. Diese Emotionen bezeichnen wir auch als gemischte Gefühle, weil wir sie nicht eindeutig als positiv oder negativ einordnen können, wie zum Beispiel Freude oder Trauer. Ein Forschungsteam aus den USA kommt jetzt zu dem Ergebnis, auch neurologisch sind diese Gefühle tatsächlich gemischt. Das heißt, während andere Emotionen ein einzigartiges Muster im Gehirn aktivieren, sieht man im MRT-Scan bei gemischten Gefühlen nur eine unklare Suppe an Aktivität. Zweifel oder auch Scham sind also gar keine echten eigenständigen Gefühle, sondern nur eine Mischung aus anderen Emotionen.
Ich mag diese stillen Momente im Radio und freue mich immer, dass auch in Kreuzberg man nicht von draußen irgendwie den ganzen Lärm hört. Du wohnst auch recht ruhig, Ute, ne?
Ja, im Innenhof, also Seitenflügel, genau.
Ja,
Bauchgefühl ist, dass das stimmt.
Mhm. Gemischte Gefühle sind wirklich gemischt.
Ja, würde ich sagen, ja.
Würdest du sagen, ist aber leider verkehrt.
Ja.
Wir haben eine ganz schön gerissene und auch ein bisschen gemeine Redaktion gehabt heute Morgen, muss ich sagen. Nee, es ist tatsächlich so, auch Zweifel, Scham oder Langeweile sind echte eigenständige Emotionen und keine simple Mischung aus anderen Gefühlen. Die Forscher haben da die Hirnregion Amygdala Nucleus Accumbens untersucht. Allerdings mit einer relativ kleinen Probandenzahl, nur 27 Menschen, die einen Film schauen mussten und währenddessen verkabelt waren. Ute, naja, was ist dein Gefühl jetzt gerade dazu?
Ja, gemischt.
Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ute, danke fürs Mitspielen.
Ja, ich danke auch.
Schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss, tschüss. Folgende Schlagzeile, da frage ich mich natürlich, warum die Bild-Zeitung noch nicht drauf gekommen ist. Gleichberechtigung ist schlecht für den Klimaschutz. Ja, das ist doch was uns was zu denken geben sollte. Gleichberechtigung ist schlecht für den Klimaschutz. Klingt absurd, aber genau das kommt dabei raus, wenn man eine Studie liest, die nachweist, in Ländern, in denen Frauen und Männer weitgehend gleichgestellt sind, essen Männer mehr Fleisch als in Ländern mit weniger Gleichberechtigung. Und Fleischkonsum trägt ja, wie wir alle wissen, zur Klimakrise bei. Also schadet Gleichberechtigung dem Klima. Rausgefunden hat das die Züricher Persönlichkeitspsychologin Professor Wiebke Bleidorn. Frau Bleidorn, guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie haben Sie das rausgefunden? Was war denn die Datengrundlage?
Ja, zunächst mal steile These, aber nicht ganz falsch. Genau, unsere Datengrundlage waren seine Stichprobe von 20.000 Personen aus 23 Ländern, die wir befragt waren, befragt haben, eben mit Männern und Frauen. Und die haben wir gefragt, wie viel Fleisch sie in der Woche konsumieren. Und zwar auch noch aufgeschlüsselt nach Art des Tierprodukts. Und wir haben dann ganz einfach verglichen, wer mehr isst, in welchen Ländern und auch dann natürlich, wo Frauen und Männer sich ähnlicher sind und unähnlicher sind in ihrem Fleischkonsum.
Also wir brauchen jetzt nicht die genauen Zahlen, aber Sie haben dann rausgefunden, wo mehr Gleichberechtigung herrscht, ist es auch in Kilo dann pro Person mehr als in anderen Gesellschaften?
In der Frequenz vor allem. Also wir haben die nach den genauen Grammzahlen gefragt, aber das ist korrekt.
Ja. Jetzt klingt das natürlich erstmal so, dass es nur eine Korrelation ist und damit mehr oder weniger Zufall. Oder konnten Sie einen Kausalzusammenhang nachweisen, sprich essen Männer mehr Fleisch, weil sie in einer gleichberechtigten Gesellschaft leben?
Also es ist natürlich Korrelation und Zufall, das ist nicht ganz gleichzusetzen, sondern es ist überzufällig. Ja, also das finden wir schon, es ist eine signifikante Korrelation. Aber wir haben nicht genau die Gründe erfragt, wir können nicht genau sagen, warum das ist. Wir können aber spekulieren. Und das Ergebnis reiht sich so ein bisschen ein. Wir vermuten, dass es damit zusammenhängt, dass wo es mehr finanzielle Freiheit gibt und weniger Geschlechterdruck, sich auf eine bestimmte Art zu verhalten, da essen Männer gerne mehr Fleisch und Frauen eben weniger. Also wenn man zusammen isst, kann man sich auch mal für was Unterschiedliches entscheiden. Man kann es sich leisten. Es gibt vegetarische Optionen und weniger Druck, dasselbe zu tun.
Gleichberechtigte Gesellschaften sind in der Regel wohlhabendere Gesellschaften. Ist das richtig?
Das stimmt, ja.
Dann lassen sich ja vermutlich auch noch mehr Unterschiede finden. In Ländern mit mehr Gleichberechtigung fahren Menschen teurere Autos, haben größere Fernseher oder leisten sich mehr Fernreisen. Wäre das nicht genauso ein zulässiger Schluss?
Genau, es ist auch tatsächlich so, dass insgesamt in wohlhabenderen Ländern Menschen grundsätzlich mehr Fleisch konsumieren, weil Fleisch relativ teuer ist.
Mhm. Aber da möchte ich mal einhaken. Warum sollte man denn dann die Quote der Gleichberechtigung ausgerechnet mit dem Fleischkonsum in Relation setzen?
Ja, das ist das Interessante, selbst wenn man für das Pro-Kopf-Einkommen, also für den Wohlstandindikator kontrolliert, finden wir, dass die Gleichberechtigung immer noch etwas ausmacht. Also es kommt nicht nur darauf an, ob man Geld hat, sondern auch, ob Frauen und Männer es sich erlauben können, so zu verhalten, wie sie wollen, könnte man das runterbrechen.
Ja, aber ich meine, ich sehe da draußen lauter Fragezeichen jetzt bei unseren Hörern und Hörerinnen. Warum sollte Gleichberechtigung irgendeinen Einfluss haben auf den Fleischkonsum, außer dass die Menschen einfach in gleichberechtigten Gesellschaften wohlhabender sind, mehr Geld haben und deswegen mehr Fleisch essen?
Ja, das Interessante ist eben, dass Frauen ja auch in wohlhabenderen Ländern mehr Fleisch essen könnten, dies aber eben nicht tun. Mhm. Und das finden wir auch in Bezug auf andere psychologische Variablen. Zum Beispiel interessanterweise sind auch psychologische Unterschiede oftmals größer zwischen Männern und Frauen in gleichberechtigten Ländern, obwohl man ja genau Unterschiedliches vielleicht erwarten könnte.
Mhm.
Aber es scheint so, dass insgesamt die Freiheit so zu sein, wie man will, unabhängig von Geschlechterdruck und Rollen dazu führt, dass Geschlechterunterschiede paradoxerweise, muss man sagen, größer werden.
Wie groß ist dieser Unterschied? Würden Sie das beziffern wollen?
Also man kann es vielleicht runterbrechen, indem man es vergleicht. Es ist kleiner als der Unterschied in der Körpergröße. Ja? Also da finden wir einen größeren Unterschied zwischen Männern und Frauen, aber größer als die meisten psychologischen Unterschiede. So in dem Zwischending liegt es. Man kann es in Prozenten, man kann es nicht in Schnitzeln ausdrücken.
Erschienen in der Fachzeitschrift Scientific Reports, die Studie Paradoxical Gender Effects in Meat Consumption Across Cultures, ganz neue Studie, können Sie dort nachlesen, von der Persönlichkeitspsychologin Professor Wiebke Bleidorn aus Zürich. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1. Danke Ihnen. Tschüss.
Ciao.
Mit Korrelationen ist es immer so eine Sache, da muss man sehr kritisch diesen ganzen statistischen Zahlen gegenüberstehen. Also rein theoretisch haben wir heute schon nachgewiesen, Gleichberechtigung ist schlecht fürs Klima. Jetzt kann ich noch einen draufsetzen, Gleichberechtigung kann sogar die Häufigkeit von Erdbeben erhöhen. Wenn nämlich in gleichberechtigten Ländern Männer mehr Fleisch konsumieren und dadurch das Klima schädigen, dann tragen sie damit auch zu einem Anstieg des Meeresspiegels bei. Und dadurch wiederum steigt die Erdbebengefahr. Den ersten Teil vergessen Sie wieder, kleiner Spaß. Aber dass der menschgemachte Klimawandel die Gefahr von Erdbeben erhöht, das steht so wirklich in einer ernsthaften Studie des Geophysikers Professor Marco Bonhoff vom Deutschen Geoforschungszentrum Potsdam. Herr Bonhoff, guten Morgen.
Guten Morgen, grüße Sie.
Lässt sich das so beziffern, um wie viel Prozent pro Grad Erderwärmung die Erdbebengefahr steigt?
Könnte man theoretisch machen, das haben wir jetzt noch nicht berechnet. Entscheidend ist, dass es dort nicht nur eine Korrelation geben wird, sondern auch einen kausalen Zusammenhang. Mhm. Das ist ja ganz entscheidend. Also mehr Wasser, was jetzt schmilzt auf den Gletschern auf Grönland in der Antarktis, führt dazu, dass der Meeresspiegel steigt. Das ist jetzt ja nicht unsere Studie, das ist Konsens. Und ja, da gibt es Mechanismen, wo wir jetzt prognostizieren, dass das leider zu mehr Erdbeben führen wird.
Wo ist der Zusammenhang?
Der Zusammenhang ist folgender. Ich versuche mal ganz kurz auszuholen. Also Erdbeben gibt es, weil sie Platten sich verschieben. Dadurch staut sich Energie auf, die verhakt sich und wird dann in Form von Erdbeben freigesetzt, wenn die Gesteinsfestigkeit überschritten wird. Da hat sich über Jahrmillionen ein Gleichgewicht eingependelt. Das heißt, es gibt ungefähr jedes Jahr gleich viel Erdbeben. Und durch den menschengemachten Klimawandel steigt jetzt der Meeresspiegel und dadurch steigt der Wasserdruck, also der hydrostatische Druck auf den Untergrund. Und wir drehen damit quasi global an der seismischen Uhr. Das heißt, wir drehen die Zeit an den meisten Verwerfungen etwas nach vorne. Und das führt dann dazu, dass Erdbeben, die ohnehin aufgetreten wären, früher auftreten. Und das ist ein Problem, gerade in den Küstenbereichen, wo riesige Megacities sitzen, die ja immer stärker wachsen.
Bleibt das Gewicht von Eis nicht gleich, wenn es zu Wasser wird? Und damit müsste doch eigentlich auch der Druck auf die Erdkruste gleich bleiben, oder nicht?
Absolut. Aber nur, wenn das Eis schon im Wasser schwimmt, wie in der Arktis. Die Arktis ist ja ein riesiger Eisberg. Da wird der Effekt, also das Eis wird schmelzen, aber das hat keine Auswirkung auf die Erdbebenaktivität. Das ist anders bei Gletschern. Das spielt jetzt nicht die große Rolle. Dann Grönland ist ein Riesenfaktor mit 10% und dann natürlich der ost- und westantarktische Eisschild mit ca. 90%. Wenn das alles abschmilzt, dann wird der Meeresspiegel um 70 Meter etwas steigen. Bleiben wir aber mal jetzt in überschaubaren Zeiträumen. Bis 2100 sagen die Modelle voraus, dass der Meeresspiegel um etwa 1 Meter steigt. Und das reicht schon aus, um Erdbeben zu triggern. Das wissen wir aus verschiedenen Studien, kann ich gerne noch ein paar dazu erläutern.
Nun sehen wir ja heute bereits Auswirkungen der Klimakrise überall, also das Extremwetter nimmt zu, Überschwemmungen, Flutkatastrophen auch bei uns in Deutschland, Rekordhitze in Indien. Ich habe jetzt gehört, im Saarland und in Baden-Württemberg fällt die Honigernte ganz mager aus, weil es dort auch den Bienen klimabedingt zu sehr reingeregnet hat. Würden Sie sagen, auch das nächste Erdbeben hätte es vielleicht so früh noch nicht oder würde es so früh noch nicht geben, wenn der Mensch nicht die Erde global erwärmt hätte?
Also das können wir für einzelne Erdbeben nicht stringent nachweisen, aber statistisch im Mittel wird es so sein, dass es mehr Erdbeben geben wird. Wir müssen unterscheiden zwischen der statistischen Abschätzung des Auftretens von Erdbeben und der Erdbebenvorhersage. Was ich jetzt hier also präsentiere, hat nichts mit Erdbebenvorhersage von einzelnen Erdbeben zu tun, sondern es wird global überall, wo Wasser ist, und das sind 70% der Erdoberfläche und gerade die Küstenbereiche sind dann betroffen und dort wohnen 40% der Menschen, dort wird es im Mittel in den nächsten Jahrzehnten, Jahrhunderten und Jahrtausenden mehr Erdbeben geben. Wenn dann mal der Meeresspiegelanstieg zum Stoppen kommt, dann wird dieser Prozess auch wieder stoppen, aber das dauert ein paar tausend Jahre. Das heißt, ja, das sind leider keine guten Nachrichten. Wir hätten gern bessere, aber wir berichten ausschließlich Fakten. Das ist unser Job.
Über den Zusammenhang zwischen der Klimakrise und der Erdbebengefahr, Professor Marco Bonhoff vom Deutschen Geoforschungszentrum Potsdam. Herr Bonhoff, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Sehr gerne.
Es ist nicht leicht, auf dieser Welt zu leben. Nicht nur die Erderwärmung durch den menschgemachten Klimawandel erschwert uns zunehmend das Leben auf der Erde, sondern auch das Insektensterben. Ja, Insekten sind zum einen eine ganz wichtige Nahrungsquelle für Vögel, in Zukunft vielleicht sogar auch mal für uns Menschen. Zum anderen aber befruchten Insekten viele Nutzpflanzen, Obstbäume oder viel schlichter die Chilis auf meinem Balkon. Dummerweise sterben Trilliarden an Insekten Nacht für Nacht, weil sie nachts von Straßenlaternen magisch angezogen werden. Weshalb die Gartenbauwissenschaftlerin Dr. Sibylle Schröer mit ihrem Team nun eine insektenfreundliche Straßenbeleuchtung entwickelt und getestet hat. Sie ist Nachhaltigkeitsforscherin am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei. Frau Schröer, guten Morgen.
Guten Morgen.
Was läuft da schief im Verhältnis von Insekten zur Straßenbeleuchtung? Warum umschwirren Insekten jeden Laternenfall wie Motten das Licht?
Ja, was läuft da schief? Wenn wir an Licht denken, dann beleuchten wir alles, weil wir die negativen Auswirkungen von Licht gar nicht kennen oder uns oft nicht bewusst sind deswegen. Und deswegen beleuchten wir den ganzen Raum. Für Insekten ist das ein Attraktionspunkt. Das Licht ist ein Orientierungspunkt. Sie richten sich nach dem Licht aus, umschwirren das Licht und kommen da gar nicht mehr raus, weil eben ihre Orientierung evolutionär an das Nachtlicht angepasst ist und sie an einzelnen Punkten sich orientieren konnten früher und mit diesem künstlichen Licht gar nicht umgehen können. Sie kommen also aus diesem Schein der Laterne einfach nicht mehr raus und schwirren es und werden zu leichter Beute oder verenden auch ohne, dass sie gefressen werden.
Die sterben an Erschöpfung, weil sie ums Licht so lange fliegen, bis sie tot sind?
Genau.
Sie verbrennen also nicht am Licht der Laterne?
Ja, mit der heutigen Technik meist nicht mehr, weil die Gehäuse geschlossen sind. Früher war das so, dass ganz viele reingekrabbelt sind in diese Lampe und dann drinnen verendet sind, auch meist an Hitze gestorben sind. Das kommt auch heute noch vor. Das sieht man dann tagsüber in den Leuchten, dass da ganz viele Kadaver drin sind. Aber ganz viele sterben auch ganz unbemerkt, indem sie einfach die ganze Nacht um diese Laterne rumgekreist sind und dann vor Erschöpfung auf den Boden gefallen sind. Dort werden sie natürlich auch konsumiert und dann Nacktschnecken oder Weberknechte zu.
Mhm. Dann war Ihre Aufgabe also nicht, ein kaltes Laternenlicht zu entwickeln, das Insekten nicht wehtut, sondern?
Was wir machen wollten, wir wollten eine neue Lösung finden, eben nicht über die Lichtfarbe, sondern über die Abschirmung der Leuchte. Wir wollten die Emission, die direkt am Kopf der Leuchte entsteht und direkt in die Flugbahn der Insekten leuchtet, abschirmen, indem wir gesagt haben, wir machen da eine Maske drauf. Wir wollen nur noch den Boden beleuchten. Wir wollen nur noch, dass da, wo das Licht gebraucht wird, der Weg hell ist, dass man den gut findet. Aber dieser Orientierungspunkt, den wir ganz oft haben, dass diese Laternen so helles Licht ausgeben, den wollten wir abschalten und da eben eine Maske drüber machen. Wir haben vorher immer über eine große Maske gesprochen, die eben das Licht dann dahin lenkt, wo wir es haben wollen. Und heute ist das einfach nur ein relativ kleines Ding, weil die LED-Paneele ja gar nicht so große Masken brauchen.
Also wenn ich mal an meine Wohnstraße denke, da kämen dann quasi so eine Art Scheuklappen auf die Laterne obendrauf, damit das Licht gerichtet nur noch auf den Gehweg fällt und die Straße bleibt dann dunkel?
Genau, also was wir gemacht haben, ist einmal eine Abschirmung um das LED-Panel herum und wir haben dann auch noch mit der Firma zusammen etwas entwickelt, weil wenn man diese Emission des Lichtes so auf so geringen Raum reduziert, dann gibt es eine große Blendung. Und dann wurde diese Leuchte auch noch entblendet, dass man so ein Gitter reingemacht hat, dass eben, wenn man da langläuft, sieht man jetzt tatsächlich oben den Kopf der Leuchte nicht mehr. Das Licht ist ganz dunkel oben oder man sieht es nur aus wenigen Winkeln. Und die Straße, der Weg ist nur noch der Weg beleuchtet, weil das war auch eine Aufgabe. Wir wollten überhaupt kein Grün daneben mehr beleuchten. Wir wollten nur den Nutzraum, der tatsächlich für Fahrradfahrer, Fußgänger benutzt wird, beleuchten und rechts und links die Bäume, das Grün und vor allem Wasser in Ruhe lassen, weil da ganz viele nachtaktive oder auch tagaktive Organismen den Tag-Nacht-Rhythmus brauchen und durch Licht gestört werden.
Ja, jetzt höre ich natürlich schon einige von unseren Hörern und Hörerinnen, die sagen, da hätte ich aber Sicherheitsbedenken, wenn ich durch einen zwar hell erleuchteten Fußweg gehe, aber rechts und links davon ist es stockduster. Haben Sie das schon mal mit Menschen besprochen, was Sie darüber denken?
Genau, also in unserem Projekt befragen wir auch die Bürgerinnen und Bürger, wie sie das Licht empfinden. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil, weil nur eine Leuchte, die gerne angenommen wird, wird natürlich dann auch gekauft und umgesetzt in den Kommunen. Die Leuchte ist nicht für alle Bereiche gedacht. Wenn wir in einem Bereich sind, wo viele andere Leuchten sind, dann werden wir durch diese Leuchte unbemerkt geblendet. Und dadurch erscheint die Nacht zu dunkel. Und dann sind auch Räume, die nicht beleuchtet sind, neben der Leuchte, ganz, ganz dunkel. Und das wollen wir natürlich nicht, dass man sich fühlt wie auf einem Catwalk, dass man beleuchtet ist und rechts und links weiß man gar nicht, was da los ist. Mhm. Wenn wir aber eine Umgebungsbeleuchtung haben, die relativ natürlich ist, und das sind Bereiche, wenn wir da Anwohnerstraßen haben, wo wir Beleuchtung brauchen, dann stören wir damit natürlich auch die große Insektenvielfalt, die dort vorkommt. Und genau in diesen Bereichen ist es gut, wenn die Ruhe haben und nicht überall angezogen werden. Und in diesen Bereichen ist es auch so, dass unser Auge gar nicht so abgelenkt wird und geblendet wird und die Umgebung eigentlich relativ gut wahrnehmbar ist.
Können Sie denn schon Zahlen präsentieren aus Ihren Versuchen, wie viel Prozent weniger Insekten durch diese neue Art der Beleuchtung sterben wird?
Also wir sind selber überrascht von den Ergebnissen und hoch erfreut, weil durch diese Abschirmung können wir erreichen, dass in allen Gegenden, in denen wir getestet haben, das waren jetzt sehr unterschiedliche Umgebungen von urban bis wirklich im ganz natürlichen Bereich, mindestens 50% Reduktion da war zu der Attraktion an einer konventionellen Leuchte. Und wir haben noch auf unserem Experimentalfeld, wo wir mal Leuchten gar nicht anhaben können, gemessen, dass das Attraktionsverhalten der Fluginsekten zu dieser Kontrolle, wo die Leuchten aus sind, keine bedeutenden Unterschiede gezeigt hat. Mhm. Das heißt, wir lassen die Insekten tatsächlich in ihrer Flugbahn in Ruhe. Was aber nicht heißt, dass das Licht keine Auswirkungen hat, möchte ich gleich dazu sagen, weil es da nur um das Attraktionsverhalten von Fluginsekten geht. Ja. Und da konnten wir wirklich nachweisen, dass wir eine Lösung gefunden haben, die dem Menschen Licht gibt, wo er es braucht. Und den Insekten den Raum, die sie brauchen, um eben ihrer Funktion nachzukommen.
Ja, ich habe mir das aufgeschrieben. Das ist ein schöner Titel für eine Kurzgeschichte, das Attraktionsverhalten von Fluginsekten. Herzlichen Dank. Tolle Idee von der Gartenbauwissenschaftlerin Dr. Sibylle Schröer, die mit ihrem Team eine insektenfreundliche Straßenbeleuchtung entwickelt und bereits getestet hat am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei. Radio 1 sagt danke, Frau Schröer.
Ja, herzlichen Dank.
Schönes Wochenende.
Ihnen auch. Danke.
Ich habe mir sagen lassen, in den sozialen Netzwerken, da soll es immer wieder Videos geben mit der Frage Siblings oder Dating. Man wird also aufgefordert zu entscheiden, die beiden Personen, die man dort sieht, sind das jetzt Geschwister oder ist das ein Paar? Und häufig liegen die Raten in ihrer Vermutung falsch, was darauf zurückzuführen sei, dass sich häufig eben nicht nur Geschwister ähnlich sehen, sondern auch Paare. Über diese Studie mehr weiß ein Forscher, bei dem ich gar nicht so genau weiß, was er sagen würde, wie er seiner Partnerin ähnlich sieht.
Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
Ja, einen wunderschönen, hoffentlich nicht allzu gleichmachenden guten Morgen wünsche ich dir, lieber Marc.
Guten Morgen, lieber Stefan. Ines, meine Frau sitzt ja gerade. Sehen wir uns ähnlich oder nicht? Nein, meine Frau sagt, wir sehen uns nicht ähnlich, aber du hast schon recht. Es ist eine interessante Frage, weil man sagt ja auch, gleich und gleich gesellt sich gern und auf der anderen Seite, Gegensätze ziehen sich an. Wie kann das sein?
Genau.
Das hängt damit zusammen, dass in Partnerschaften, die stabilsten Partnerschaften, die sind, wo die beiden PartnerInnen ihre Gegensätze ausgleichen. Also wenn der eine irgendwas nicht so besonders gut kann und der andere besser und so weiter und das in möglichst vielen Feldern ist, dann sind die stabil, die Partnerschaften. Also es stimmt schon, Gegensätze ziehen sich an, aber es gibt eben auch, wie sich hier in der folgenden Studie zeigt, sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten.
Also da bin ich auch nur wirklich gespannt. Ich kenne das von Hundebesitzerinnen. Da heißt es halt immer, man könne am Hund erkennen, wie das Herrchen und das Frauchen aussieht. Da gibt's, also ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich das empirisch überprüft hätte, aber so vom Gefühl her würde ich sagen, ja, da ist was Wahres dran. Aber bei Menschen, warum sollten denn Paare sich ähnlich sehen?
Ja, das ist jetzt eine gute Frage, warum, aber wir können ja erstmal in die Daten reinschauen. Mhm. Es gab übrigens sogar einen Dating-Service bis 2014, dann ist aber leider die Besitzerin gestorben. Da konnte man sogar nur über Gesichtsähnlichkeit seinen Dating-Partner oder Partnerin suchen. Aber die Kollegen hier aus Hongkong, die haben drei verschiedene Sachen gemacht. Die haben also erstmal Gesichter genommen, dann haben sie alles weggeschnitten auf dem Foto. Was äußere Merkmale sind denn alle bisherigen Studien, die gezeigt haben, dass Partner und Partnerinnen sich super ähnlich sehen? Da hat man Ohrringe gesehen, Sonnenbrillen, alles Mögliche, also der Make-up, Kleidung, also alles Dinge, die irgendwie formbar und veränderbar sind und die Paare jetzt sehr, sehr leicht anpassen könnten, ne? Ähnliche Brillen oder sowas oder ähnliche Frisuren. Das wurde also weggeschnitten und dann haben sie dann Studierende gefragt, guckt euch jetzt mal diese Paare oder auch Nicht-Paare an und sagt zwei verschiedene Sachen. Jetzt kommt das Interessante, nämlich erstens, wie ähnlich findet ihr die? Zweitens, für wie wahrscheinlich haltet ihr es, dass die ein Paar sind, wie du das vorhin schon gesagt hast, bei diesen Tests im Internet? Und drittens, jetzt kommt das Verrückte, was glaubt ihr, was für eine Persönlichkeit die haben? Und das ist erstaunlicherweise etwas, was funktioniert. Menschen können anhand der Gesichter anderer Menschen sicher, das ist mit Tausenden von Experimenten gezeigt, sicher die Persönlichkeit des anderen korrekt einschätzen. Und zwar in den 5 großen Persönlichkeitsmerkmalen, die hier in der Sendung auch schon öfter vorkamen. Zum Beispiel, wie offen ist jemand oder wie gewissenhaft ist jemand? Wie schwierig im Umgang ist die Person oder wie sehr wirkt sie ausgleichend? Das kann man tatsächlich an einem Bild ohne Gesichtsausdruck vom Foto her sehen. Und dann haben sie festgestellt, ist ja total irre, die Leute, die Studierenden, die da die Fotos sich angeguckt haben, die haben richtig erkannt, wer ein Paar war oder nicht. Und dann aber auch richtig festgestellt, wie ähnlich die sich sind. Und zwar sind die Paare tatsächlich gesichtsähnlicher. Soweit stimmt's. Aber jetzt kommt der verrückte neue Dreh. Diese Personen haben auch eine ähnlichere Persönlichkeit. Und wenn man die Studierenden gefragt hat, ordnet mal Bilder zu, wo überhaupt keine Paare dabei waren, dann haben sie auch in diesen Fällen Menschen einander zugeordnet, die nicht nur höhere Gesichtsähnlichkeit hatten, sondern die auch eine höhere Persönlichkeitseigenschaftsähnlichkeit hatten. Das heißt, möglich entweder können die Menschen, die sich einen Partner oder eine Partnerin suchen, die Persönlichkeit gut ablesen aus dem Gesicht der Person oder sie suchen sich tatsächlich Personen, die aussehen wie sie selber oder es hängt damit zusammen, dass die Gesichtssymmetrie, also wie sehr die linke und die rechte Gesichtshälfte zusammenhängen, dass das als besonders angesehen wird, im wahrsten Sinne des Wortes bei anderen. Aber der Partner, der besonders hohe Gesichtssymmetrie hat oder die Partnerin, sucht sich wiederum auch nur jemanden, der auch hohe Gesichtssymmetrie hat. Also es ist irgendwo in dieser Wolke, hat es was mit Persönlichkeit, Gesichtssymmetrie und Gesichtsähnlichkeit zu tun. Aber auf deine Frage, warum das jetzt so ist, da wussten die Kollegen und Kolleginnen auch keine Antwort.
Ja, wir können ja mal ein bisschen spekulieren. Also wenn Leute sich jemanden suchen, der vor allen Dingen ihnen selbst ähnlich sieht, dann könnte das ja auch was mit Narzissmus zu tun haben, ne? Weil das Leute sind, die gerne in den Spiegel gucken, oder?
Ja, das stimmt. Das steht in der Studie auch drin. Da gibt's auch eine berühmte alte Studie dazu, die wird hier zitiert. Ich bin mir da nicht so sicher, ob das wirklich Narzissmus ist, weil wenn ich mir jemanden suche, der zum Beispiel auf dem Markt der Möglichkeiten einfach nur eine ähnliche Gesichtssymmetrie hat, dann sagt mir das auch was darüber, welche genetischen Eigenschaften da drin sind, wie gesagt, welche Persönlichkeitseigenschaften da drin sind, wie viele Parasiten früher, als das noch eine große Rolle spielte und der Körperaufbau da verändert wurde, der Person ausgesetzt war, etwas über den sozialen Status, etwas über den Geldstatus. Also ob man das unbedingt Narzissmus nennen möchte, da bin ich nicht so sicher. Es ist vielleicht einfach das Spiel der Natur, dass sich die Partner eben so finden sollen, sodass das für den Erhalt der Menschheit am allerbesten ist.
Und mehr Forschung dazu ist notwendig. Lieber Marc, vielen Dank.
Das ist richtig. Ciao.
Das war Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
Heute Abend über Stunden 19 bis 23 Uhr hier Sondersendung Die lange Nacht der Wissenschaften. Und da geht es dann ausnahmsweise mal nicht nur um Forschungsergebnisse, sondern auch um die Forscher und Forscherinnen selbst und ihre Arbeit. Am Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft zum Beispiel in der Französischen Straße. Da können Sie heute ab 17.30 Uhr einem Vortrag lauschen mit dem Titel Hate Speech gegen Wissenschaft. Halten wird ihn die Sozialwissenschaftlerin Natalia Sokolowska, die uns jetzt schon mal erzählen kann, worum es da geht. Frau Sokolowska, guten Tag.
Guten Tag.
Der Untertitel Ihres Vortrags lautet, wenn WissenschaftlerInnen angegriffen werden, wer sollte sowas denn tun?
Sehr gute Frage. Also erstmal, es gibt tatsächlich sehr wenig Evidenz zu dem Thema Wissenschaftsfeindlichkeit, dass die Aufmerksamkeit, die kommt jetzt in den letzten Jahren auch durch die Pandemie angestoßen. Und es gibt aber erste Hinweise darauf, dass oft Anfeindungen auch im politischen Kontext passieren. Also wenn es um ein sehr empfindliches politisches Thema geht. Daher würde ich sagen, jeder oder jede, der eine politische Meinung hat und diese nicht bestätigt bekommt, jeder, dem die Meinung oder dem die Ergebnisse nicht passen, auch von populistischer Seite oder aus populistischen Motiven Und vielleicht auch jemand, der nicht ganz versteht, so wie die Forschung von innen funktioniert und Erwartungen hat, die sich nicht erfüllen können oder nicht immer erfüllt werden.
Haben Sie Beispiele für Hate Speech gegen Wissenschaftler?
Ja, also Beispiele gibt es sehr viele. Es gibt zum Beispiel einen Forscher, der während der Pandemie mit einer Studie öffentlich getreten ist. Also das war das waren vorläufige Ergebnisse. Andrew Hill ist sein Name und der hat dann tatsächlich Drohungen bekommen und auf allen möglichen Kanälen, also auch über Social Media und per E-Mail. Und das waren teilweise sehr aggressive und also von sehr schlimme Drohungen, würde ich sagen.
Aber also in den sozialen Medien, da würde ich jetzt grundsätzlich sagen, jeder, der auf X unterwegs ist, auf Facebook oder Insta, weiß im Prinzip, worauf er sich einlässt. Da passiert sowas, sollte nicht passieren, aber passiert. Und dass es da auch mal unfair zugeht. Aber das prominente Forscher wie Christian Drosten, ist ja wahrscheinlich das bekannteste Beispiel, dass der im Privaturlaub auf einem Campingplatz übelst beleidigt und bedroht wird, das ist doch wohl eher die Ausnahme, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall die Ausnahme, aber das ist nicht trotzdem nicht zu unterschätzen. Also das ist ja auch eine harte und wirklich bedrohliche Anfeindung. Und solche gibt es auch. Wir haben jetzt neulich Daten aus einer Umfrage, also innerhalb eines Projekts veröffentlicht, wo wir an Wissenschaftsfeindlichkeit an dem Thema arbeiten. Das nennt sich CAPAS. Und die Umfrage, die sagt, dass 45% der Forscher Anfeindungen erleben, aber es geht um ihre persönliche Wahrnehmung. Und da geht es tatsächlich also an erster Stelle und am öftersten treten andere Formen auf, als jetzt sagen wir mal so direkte physische Bedrohungen oder sogar verbale Drohungen jetzt über digitale Kanäle.
Haben Sie denn den Eindruck, dass Wissenschaftler häufiger verbal angefeindet werden, häufiger Hate Speech ausgesetzt sind als andere Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen? Und ich sage da nicht nur Politiker, sondern auch, sagen wir mal, die Verkäuferin an der Kasse bei Lidl oder sonst wie, Leute, die überhaupt mit Menschen in Kontakt kommen.
Also Eindruck ist auch eine gute Frage. Also es gibt dazu tatsächlich noch keine Vergleichswerte. Mhm. In der Wahrnehmung hat bei vielen die also Wissenschaftsfeindlichkeit als Phänomen zugenommen. Aber ich würde da einen Schritt davor anfangen. Und zwar sagen, dass jetzt in den letzten Jahren, Jahrzehnten Forschung auch von Forschung erwartet wird, dass sie gesellschaftliche Relevanz zeigt, dass sie in die Öffentlichkeit tritt und mit ihrer Arbeit einen gesellschaftlichen Impact hat. Dazu war jetzt Covid wie die Pandemie, das war eine sehr akute, harte Krise, von der wirklich alle betroffen waren. Und deswegen sind dann nochmal die Anforderungen an Qualität der Expertise, auf denen die vielleicht in politische Entscheidungen einfließen, andere. Und diese politischen Entscheidungen, die fühlt man ja dann auch sehr direkt.
Ja. Darf ich denn hoffen, dürfen wir vermuten, dass seit der Covid-Pandemie die Wissenschaftsfeindlichkeit wieder ein Stück weit abgenommen hat?
Das weiß ich nicht. Aber ich kann sagen, dass das Thema mehr Aufmerksamkeit hat, dass jetzt Strukturen entstehen und dass es jetzt thematisiert wird tatsächlich und dass da etwas passiert, also auf vielen Ebenen.
Und wer noch mehr dazu hören will, sollte den Vortrag selbst hören. 17.30 Uhr heute Hate Speech gegen Wissenschaft am Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft in der Französischen Straße. Nur einer der Höhepunkte einer sehr langen Nacht der Wissenschaften. Das war die Sozialwissenschaftlerin Natalia Sokolowska. Schön, dass Sie bei uns waren im Programm von Radio 1.
Vielen Dank.
Schönes Wochenende.
Dankeschön, Ihnen auch.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Spuckende Fußballer können nicht anders. Fußballer spucken auffällig oft auf den Rasen. Aber warum? Mehrere Studien kommen zu dem Schluss, sie können nicht anders. Schuld ist ein bestimmtes Protein im Speichel. MUC5B. Bei körperlicher Anstrengung wird es vermehrt produziert. Es macht den Speichel zähflüssiger, sodass er schwerer zu schlucken ist. Spucken ist dann die einfachere Lösung, um den Schleim im Mund loszuwerden. Warum dieses Protein vermehrt produziert wird, darüber rätseln Forschende noch. Ihre Vermutung? Der zähflüssige Schleim verhindert, dass der Mund austrocknet.